Liebe Gemeinde, in der vergangenen Woche hat die Fastenzeit begonnen. Am letzten Sonntag hat Klaus Rolf hier vorne während der Gottesdienstmoderation den interessanten Gedanken aufgeworfen, warum denn eigentlich 7 Wochen ohne? Wäre es nicht viel besser, 7 Wochen mit, und zwar mit Jesus? Und genau das haben wir uns gedacht, wollen wir machen mit unserer Predigtreihe in der Passionszeit. Es wird jedes Mal um Jesus gehen. Und zwar in dieser Predigtreihe, wie Ralf schon gesagt hat, der herausfordernde Jesus. Wir wollen uns gemeinsam Seiten von Jesus anschauen, die auch mal unbequem oder herausfordernd sein können. Die Passionszeit hat im Kirchenjahr einen festen Platz, um sich der Leidenszeit Jesu bewusst zu werden. Mit Aschermittwoch, an dem in der katholischen Kirche traditionell ein Aschekreuz zum Zeichen der Buße auf die Stirn gemalt wird, beginnt diese Fastenzeit, die in der evangelischen Kirche bekannt ist unter dem Motto 7 Wochen ohne. In dieser Zeit versucht man bewusst auf etwas zu verzichten, was einem schon irgendwie schwerfallen sollte ein wenig, um durch den Verzicht frei zu werden für anderes und 7 Wochen im Bewusstsein auf die Leidenszeit Christi zu gestalten. Durch den Verzicht macht man sich bewusst, wovon hängt mein Leben ab? Was ist mir wichtig? Wo kann ich mich nur schwer von lösen? Es ist also bewusst eine Zeit ohne. Aber es ist auch gleichzeitig so, wenn das Fasten nur zu einer Art Diät adaptiert wird und man keinen Gewinn für seine Gottesbeziehung daraus ziehen kann, dann sollte man sich tatsächlich fragen, ist das nicht ein wenig negativ? Ist dieser Verzicht nicht eigentlich überflüssig, wenn ich dadurch keinen Mehrwert habe in Bezug auf Gott? Daher hat die evangelische Kirche auch schon vor einigen Jahren damit begonnen, Themen rauszusuchen, die positiv klingen und die mehr nach 7 Wochen mitklingen. Also diese Idee gibt es schon länger als letzte Woche. Und die Beziehung zu Gott noch mehr in den Blick zu nehmen und die Beziehung untereinander. In diesem Jahr heißt das Motto der evangelischen Kirche, komm rüber. 7 Wochen ohne Alleingänge. Und dann haben die Wochenthemen rausgesucht und jedes Wochenthema beginnt mit dem schönen Wörtchen mit. Miteinander gehen, mit den Liebsten, mit denen da drüben und so weiter. Es wird also versucht, etwas positiv in diese Beziehung zu Gott, in die Beziehung zu den Mitmenschen zu legen und gleichzeitig aber schon auch auf eine gewisse Art und Weise einen Verzicht zu üben. Hier einen Verzicht von einem eher negativen Laster. Die betonen ganz stark dazu, es geht nicht darum, dass auch eine einsame Zeit oder Zeit für sich alleine auch positiv sein können. Das nicht, aber es gibt viele Alleingänge, die wir so starten, auf die man vielleicht auch mal eher verzichten könnte. Verzicht kann durchaus positiv sein. Wenn ich in der Fastenzeit auf Fernsehen verzichte, habe ich mehr Zeit. Ich könnte dann beispielsweise abends eine halbe Stunde mit Jesus spazieren gehen und mich dann mit einem guten Buch aufs Sofa setzen oder Beziehungen pflegen. Oder wenn ich auf Süßigkeiten, Chips oder Alkohol verzichte, bleiben vielleicht Finanzen übrig, um ein soziales Projekt zu unterstützen. Abgesehen natürlich von dem positiven körperlichen Effekt, den das haben könnte. Das Thema der heutigen Predigt haben wir jetzt ja auch schon gehört oder des ganzen Gottesdienstes ist ein Verzicht, den wir hier im Fokus haben, der eigentlich in der Gesellschaft eher ein Tabu ist. Ein Denkmodell, das gegen alle gesellschaftlichen Trends, egal wo auf der Welt, läuft. In allen Teilen der Welt ist der Besitz eigentlich etwas Positives, etwas, was man erreichen will, etwas, was man haben will. Es gibt ganz, ganz einzelne religiöse Strömungen, die sagen, ohne Besitz komme ich viel besser klar. Das ist so eine Minderheit, dass die eigentlich kaum erwähnenswert dabei ist. Armut statt Reichtum, das will doch wirklich keiner. Und doch fordert Jesus genau das an nicht nur einer Stelle in den Evangelien, sondern an wirklich mehreren, radikal. Ich lese uns den heutigen Predigttext aus Matthäus 6, die Verse 19 bis 24. häuft keine Schätze auf der Erde an. Hier werden Motten und Rost sie zerfressen und Diebe einbrechen und sie stehlen. Häuft euch viel mehr Schätze im Himmel an. Dort werden weder Motten noch Rost sie zerfressen und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar ist, wird dein ganzer Körper voller Licht sein. Wenn dein Auge aber trübe ist, dann ist dein ganzer Körper voller Dunkelheit. Wenn nun das Licht in dir dunkel ist, wie schrecklich ist dann die Dunkelheit. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Häuft keine Schätze auf der Erde an. Hier werden Motten und Rost sie zerfressen und Diebe einbrechen und sie stehlen. Häuft euch viel mehr Schätze im Himmel an. So ist das mit Reichtümern hier auf der Erde. Alles, was wir haben, können wir auch verlieren. Eine unserer Lieblingsbands als Familie, die wir als Familie sehr gerne mögen, hat ein Lied geschrieben und in dem Refrain heißt es: Ich würde gern 30 Millionen im Lotto gewinnen. Dann hätte ich nie wieder Stress mit meiner Bank. Dann könnte ich mich auf Onkel Dagoberts Motto besinnen: Lieber reich und gesund statt arm und krank. Ich würde gern 30 Millionen mein eigen nennen. Dann wäre ich die größten Sorgen los. Und könnte mir einen Palast und ein Speedboat gönnen. Sowas geht nicht ganz leicht, so ohne Moos. Bei uns zu Hause gibt es immer wieder diese Gespräche oder diese Gedankenspiele. Mama, was würdest du tun, wenn du jetzt 5 Millionen bekommen würdest? Was würdest du als erstes kaufen? Und meine Kinder können überhaupt nicht nachvollziehen, dass ich jedes Mal schlucke und sage, ich weiß nicht, ob ich das will. Und ich habe noch den Lacher von meinem Vater im Ohr, als die Kinder ihm dieses Lied, was ich eben zitiert habe, vorgespielt haben. Und er gesagt hat, 30 Millionen und kein Stress mit meiner Bank, dann fängt der Stress erst wirklich an, was die von mir wollen, wenn ich so viel Geld da liegen hätte. Schätze auf der Erde hören sich erstmal gut an und verlockend, aber die machen was mit uns. Man muss aufpassen, dass man sie nicht verliert. Was für ein Verlust, wenn man erst einmal viel Geld hatte und plötzlich ist das Geld wieder weg. Was macht ein gehobener Lebensstandard mit uns, an den ich mich erst einmal gewöhnt habe? Zu Jesus' Zeiten drückte sich der Luxus in guten Stoffen, in farbiger, aufwendiger Kleidung aus und die konnte von Motten zerfressen werden. Kaputt. Oder man besaß wertvolle Gegenstände oder Geld und damals konnte Geld tatsächlich rosten, weil die nicht aus dem Material hergestellt wurden. Also es gab selten wirklich richtige Silbermünzen, Goldmünzen, die die einfachen Leute in den Taschen hatten, sondern das konnte rosten. Oder man hat Dinge versteckt in Holzkisten, die wurden von Würmern zerfressen. So ein Schatz kann verloren gehen. Er kann einem geklaut werden. Man hat Verluste. Häuft euch viel mehr Schätze im Himmel an. Dort werden weder Motten noch Rost sie zerfressen und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Schätze im Himmel, was kann damit gemeint sein? Entschuldigung. Die Geschichte vom reichen Kornbauern, die wir eben gesehen haben, hat gezeigt, wenn wir sterben, stehen wir alle mit leeren Händen da. Da können wir nichts mit hinnehmen. In einem anderen Gleichnis sagt Jesus, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Und es ist tatsächlich so, als Reicher kann kein einziger Mensch in den Himmel kommen. Kein Reicher mit seinem Reichtum kann in den Himmel kommen. Den Reichtum, der bleibt alles irgendwo draußen vorliegen. keiner geht reicher als irgendein anderer Mensch in den Himmel. Zumindest nicht an materiellen Dingen reicher. Das heißt, diejenigen, die viel haben, müssen sich von viel mehr trennen und zurücklassen. Und das fällt den meisten Menschen unheimlich schwer. Ich glaube, das ist auch ein Symptom dafür, warum sich in unserer Gesellschaft kaum einer mit seinem Tod auseinandersetzt. Jesus rät also von irdischen Schätzen ab und empfiehlt dagegen himmlische Schätze. Im Kontext dieser Bibelstelle sind mit diesen Schätzen ganz klar wirklich Almosen gemeint. Das heißt, das viele Geld, was ihr habt, gebt das weg, gebt das den Armen, verbreitet das da. Das sind Schätze im Himmel. Wenn ihr euer Geld abgebt für soziale Projekte oder für Menschen, die in Not sind, die etwas brauchen für die Kirche, dann sammelt ihr Schätze im Himmel. Mit dem Reichtum, den man hat, sollen andere Menschen geholfen werden. In der Parallelstelle zu diesem Text im Lukas-Evangelium, dort heißt es tatsächlich ganz konkret: Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Durch diese Taten werden Schätze im Himmel gesammelt, die nie aufgebraucht werden. Die Schätze, die wir in unseren Herzen und Erinnerungen sammeln, wenn wir einander Gutes tun, einander lieben und uns füreinander einsetzen, sind nicht zu vergleichen mit der Art, mit denen wir uns materielle Dinge gönnen. Diese Schätze lassen sich dann nicht anfassen. Die können wir nicht in eine Tasche stecken oder in ein Portemonnaie oder auf ein Bankkonto sammeln. Diese Schätze existieren in unseren Herzen, in unseren Seelen und in den Menschen, denen sie zugute gekommen sind. Und in der Form können wir sie dann tatsächlich auch mit in Gottes Welt hinübernehmen. In unseren Herzen, in den Seelen. Wo dein Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das, was uns wichtig ist, daran hängt unser Herz. Darum kreisen unsere Gedanken, da hinein geben wir unsere Energie. Darum kümmern wir uns. Wenn unsere Schätze in Wertgegenständen liegen, hängt dort unser Herz. Wenn wir unsere Schätze jedoch bereits in unseren Herzen gesammelt haben, können wir ganz bei uns, bei unseren Aufgaben und bei Gott sein. Aus Angst leuchtet das Innere des Menschen. Aus Angst, Quatsch. Aus dem Auge steht hier in dem Bibeltext. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar ist, wird dein ganzer Körper voller Licht sein. Wenn dein Auge aber trübe ist, dann ist dein ganzer Körper voller Dunkelheit. Wenn nun das Licht in dir dunkel ist, wie schrecklich ist dann die Dunkelheit? Dieser Abschnitt wirkt auf mich total komisch da eingeschoben. Und ich frage mich, was hat das denn jetzt mit meinem Reichtum zu tun und mit dem Geld? Und an sich widerspricht sich dieser Text auch so ein bisschen, weil einmal leuchtet es ins Auge, einmal leuchtet es aus dem Auge. Im Judentum wird das Auge in Texten fast ausschließlich metaphorisch verstanden. Im Auge spiegelt sich nach ihrer Vorstellung der Charakter eines Menschen. Ein trübes Auge umfasst in den meisten Texten sowas wie Bosheit, Geiz, Neid und Berechnung. Ein gesundes Auge hingegen Güte, Freigebigkeit und Ehrlichkeit. Das heißt also, hier ist von dem Charakter des Menschen gesprochen. Wenn man von seinem Charakter her geizig, neidisch oder berechnend ist, dann strahlt daraus unser dunkles Herz, unser dunkles Inneres. Das hört sich jetzt ziemlich dunkel an und düst, aber unser Umgang mit Besitz und Geld, das spiegelt unser Inneres wider. Wenn uns nach außen hin, was uns nach außen hin wichtig ist, worauf sich unser Auge fokussiert und hinschaut, wie wir uns kleiden, was wir besitzen, was wir dringend brauchen, dann spiegelt das etwas aus unserem Inneren wider. Und das macht uns im Kern aus. Das ist mit diesem Text gemeint. Und dann bezieht sich's mit einmal doch auch wieder auf den Reichtum. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Mit diesem dritten Bild jetzt vergleicht Jesus sein Anliegen noch einmal und ich finde, dieses Beispiel ist wieder sehr einleuchtend. Mit voller Hingabe und aufs tiefsten Herzen können wir uns nur einem Ziel zuwenden. Und Gottes Anspruch ist umfassend. Es gibt Dinge, da können wir sagen, ach, das kann ich doch alles abdecken oder beides oder mehr. Aber es gibt auch Dinge, da muss man fokussiert gehen. Ich kann einen Ehepartner haben und nebenher einen Geliebten, dann zerreiße ich mich und dann zerreiße ich unsere Beziehung und dann zerreiße ich beides. So funktioniert das nicht. Und so ist es auch bei Gott. Gott ist ganzheitlich und Gott möchte alles haben. Mit voller Hingabe sollen wir uns ihm zuwenden. Die Sache mit Gott fordert keine halben Sachen, sondern alles. Er möchte Herr über unser ganzes Leben sein. Und so können auch wir nur mit voller Hingabe ihm nachfolgen. Das lässt sich nicht aufsplitten oder in verschiedene Bereiche wie Glauben, Privatleben, Arbeit etc. Gottes Liebe umfasst den ganzen Menschen und so ist auch Nachfolge nur ganzheitlich möglich. Im Anschluss an diesen Text, den ich gerade gelesen habe, folgen dann Verse, in denen es heißt, dass wir uns um nichts sorgen sollen, um nichts kümmern, darum, was wir essen, was wir trinken, was wir anziehen sollen. Hier geht es dann mit einmal um diese grundsätzlichen existenziellen Bedürfnisse. So, als würde Jesus erst die Reichen ermahnen und dann die Armen. Die, die sich Sorgen machen darum, was sie überhaupt haben zum Anziehen und zum Versorgen. Auch sie werden ermahnt, dass sie sich nicht runterziehen lassen sollen oder nur kreisen sollen um ihre Sorgen. Dass sie sich nicht rund um die Uhr umtreiben lassen sollen, sondern dass sie stattdessen auf Gott vertrauen sollen. Beides also, Armut und Reichtum, kann uns von Gott wegführen oder ablenken. Die Versuchung beim Reichtum ist jedoch viel größer. Und ich denke gerade für uns, in unserem reichen Land, in dem jeder Mensch erstmal grundsätzlich mit dem Nötigsten versorgt ist, ist diese Gefahr überall präsent. Wir befinden uns hier wieder in einer Spannung, in der jeder abwägen muss, wo er persönlich steht. Gott verspricht uns ein Leben in Fülle. Und bei uns heute, wie auch in der Antike, galt der Wohlstand als schicklich. Wer materiell arm ist, wem man das auch noch ansieht, der fühlt sich schnell verurteilt, der schämt sich. Es ist eine Form von Versagen, wenn man nicht genug hat, um seine Familie zu versorgen. Wem es materiell gut geht dagegen, der fühlt sich gesegnet und beschenkt, während bei Armen das Gefühl zurückbleibt, da mangelt es was. Es hat nicht gereicht, es ist nicht genug, vielleicht reicht mein Glaube nicht. Das ist tatsächlich ambivalent und dann gleichzeitig sagt Gott, obwohl du dich so gesegnet fühlst, stehst du in riesengroßer Gefahr. Vielleicht bist du sogar so reich, weil ich dich so gut gesegnet habe und trotzdem musst du aufpassen. Wo du bist, wo dein Herz hängt. Genug zu haben, fühlt sich gut an. Ja, das ist richtig. Mehr zu haben und sich auch mal was Besonderes leisten zu können, das wird in unserer Gesellschaft angestrebt. Geld dirigiert die Welt. So hieß es schon ein paar hundert Jahre nach Christus. Ein ewig alter Spruch. Geld regiert die Welt. Und wir wissen genau gleichzeitig, das eine würde ohne das andere ja auch gar nicht funktionieren. Wenn wir jetzt hier sitzen würden und wir wären alle bettelarm, dann hätten wir kein Gemeindehaus, dann hätten wir keine Heizung, die wir anstellen können, dann könnten wir nicht anderen helfen und uns gegenseitig versorgen. Das System würde nicht funktionieren, wenn wir alle bettelarm wären. Und wir wären als Christen unheimlich unattraktiv für alle Menschen, die irgendwie draußen rumlaufen und nicht zu uns gehören. Das Geld selber ist auch nicht das Problem, sondern das, was es mit uns macht. Geld hat die Macht, uns in eine Art Sog zu entführen. Wer in den Genuss von Luxus gekommen ist, möchte schnell mehr. Und viele Wege, um sein Geld, sein Kapital zu vermehren, ist tatsächlich auch mit Macht und Korruption zu erreichen oder geebnet. Die Sorge um viel Geld ist oft größer, als wenn man zu wenig hat. Wenn sich diese Spirale aber immer mehr hochschaukelt, beginnt das Geld Macht über uns zu haben. Und das finde ich auch eine entspannende Entwicklung in diesem Bibeltext. Mit einem Mal geht es darum, wem wir dienen, Gott oder dem Geld. Oder wie es in Luthers Übersetzung heißt, dem Mammon. wobei das auch einfach nur Geld heißt. Und es hat sich mit der Zeit eingebürgert als etwas wie ein etwas Gottähnliches, was wir auch anbeten, weil das Geld halt diese Macht hat. Mit einem Mal fangen wir an, dem Geld zu dienen, weil wir in diese Schleife kommen, ich muss dafür sorgen, dass es nicht weniger wird. Ich muss es gut anlegen. Ich muss dafür sorgen, dass es mehr wird. Ich muss arbeiten, damit ich mehr habe, damit ich am Ende das machen kann, wie der reiche Kornbauer, der sich so darauf versteift hat, immer größer, mehr anzubauen. Und der hat im Prinzip sein Leben gedient für diesen ganzen Besitz und den Reichtum und am Ende nichts davon gehabt. Die eigentliche Funktion von unserem Besitz ist ja, uns das Leben zu erleichtern, uns Dinge zu ermöglichen und nicht, dass wir dem Geld etwas ermöglichen. Aber genau das kann passieren, wenn wir in so einer Schleife rutschen. Jesus fordert von seinen Nachfolgern tatsächlich radikal etwas ganz Neues, was gegen jeden Wert in der Gesellschaft strömt. Nicht gegen jeden Wert, aber was gegen diese Funktion, Geld ist gut, Geld ist schick. Das wollen wir haben, besitzen. Jesus fordert etwas ganz anderes und das widerspricht der Gesellschaft. Ich vermute, die meisten von uns haben schon mal erfahren, wie gut es tut, wenn man einen Keller, Dachboden oder Kleiderschrank entrümpelt und Sachen weggibt. Wie schön es sein kann, wenn man sich von etwas entledigt, wenn man etwas loswerden kann. Und doch merken wir, Jesus spiegelt uns hier trotzdem wieder, wir sind immer in dieser Situation, wir müssen aufpassen, wo uns das alles hinführt. Es gibt diesen positiven psychischen Effekt, Dinge loszuwerden. Das ist so das eine, sagt er. Aber er sagt auch ganz klar, der Reichtum, der soll nicht angehäuft werden. Alles, was wir mehr haben, sollen wir den Armen geben. Er sagt, da steckt auch noch ein System hinter. Es geht darum, an das Reich Gottes zu denken. Es geht darum, an das Wohl der Menschen zu denken. Also nicht nur darum, was hat das psychisch mit mir zu tun, wo entwickle ich mich weiter, wenn ich jetzt auf Dinge verzichte, sondern wo dient es dem Reich Gottes mit dem, was ich habe? Also das, was ich habe, soll ich gut und positiv nutzen? Soll ich investieren in Gottes Reich, großzügig gegenüber Menschen sein? Und daraus entsteht dann eine positive Armut. Also Jesus hat nicht gesagt, werdet alle bettelarm, sodass ihr alle angewiesen seid auf irgendjemanden. Oder seid sogar faul, ihr braucht gar nichts mehr tun, das ganze Geld verdienen, das bringt überhaupt nichts, weil damit seid ihr nur in der Gefahr, dass ihr dem Mammon dient. Nein, Jesus will schon, dass wir für uns sorgen und dass wir unsere Kapazitäten, unsere Ressourcen auch nutzen. Und Jesus hatte viele Freunde, die auch Geld besaßen, wenn wir an Maria und Martha denken und an andere Freunde, wo Jesus eingekehrt ist, zu denen er hingegangen ist. Er hat nicht gesagt, das Geld an sich ist schlecht, sondern es ist wichtig, worauf ihr euch fokussiert. Er warnt, dass dieser Besitz unser Leben bestimmt und unser Herz bindet. Und Geld hat die Macht zu binden. Jesus will aber, dass unsere Herzen frei werden. Wir in Deutschland gehören von 173 Ländern zu den 20 reichsten. Und wir haben 320 Mal so viel Einkommen pro Kopf wie die ärmsten Menschen auf der Welt. Jesus spricht in diesem Gleichnis also tatsächlich uns an, alle Menschen hier in Deutschland. Es gibt bestimmt auch welche, die an der Armutsgrenze manchmal sind von einem deutschen Level, aber im Vergleich zu den weltweiten Menschen oder zu den Menschen zu Zeiten Jesu haben wir immer noch mehr Geld, mehr Besitz. Jesus spricht tatsächlich uns an, nicht nur die, die noch mehr haben als wir, weil die gibt es auch. Es gibt auch noch ein paar Prozent, die haben noch mehr als wir. Aber es gibt sehr, sehr viel Prozent auf der Welt, die haben weniger als wir. Wir müssen aufpassen, dass unser Herz nicht an unserem Besitz hängt. Dass wir es nicht schwer haben, in Gottes Reich hineinzukommen. Und Jesus hat dabei kein einziges Mal irgendwas vom Zehnten gesagt, sondern er hat immer gesagt, jeder soll so viel geben, wie er kann, was er mit freiem Herzen, was er mit Liebe abgeben kann, um Menschen zu helfen, um das Reich Gottes zu investieren. Das ist vielleicht bei dem einen weniger als 10%, aber es ist bei vielen Menschen auch viel mehr als 10%. Wir haben Leben in Fülle, ja, auch materiell. Aber das ist nicht das Eigentliche, was Jesus uns geben wollte, diese materielle Fülle. Wahre Fülle erhalten wir nicht im Materiellen, auch wenn unsere Welt das uns immer wieder vorgaukelt. Wahre Fülle erfahren wir von Gott und manchmal dadurch, indem wir geben, verzichten und teilen. Und indem wir ein Gottes Reich bauen und dadurch Schätze im Himmel sammeln. Gerade jetzt in der Fastenzeit wäre das doch ein Versuch wert, für einen bestimmten Zeitraum wirklich nur das zu nutzen von unserem Einkommen, was dringend zum Leben gebraucht wird. Und alles, was darüber hinausgeht, in das Reich Gottes zu investieren. Verzichten, vielleicht 7 Wochen, vielleicht auch nur die eine bis zur nächsten Predigtreihe, mal gucken, was dann kommt. Verzichten und dabei reich werden an himmlischen Schätzen, einem guten Gefühl, dankbaren Gesichtern und Liebe, die gegeben und genommen wird. Das wünscht uns Jesus. Amen.